Ja, schönen guten Morgen nochmal von mir. Wir wollen weitermachen in unserer Predigtreihe über den Epheserbrief. Und die Stelle heute ist Epheser 4, die Verse 20 bis 24. Aber bevor ich den heutigen Text vorlese, möchte ich nochmal einen kurzen Rückblick machen. Vor zwei Wochen hat der Roland gepredigt über die Verse 17 bis 19. Und ja, das sind die absolute Grundlage vom heutigen Text. Die zwei Texte sind eigentlich ein Abschnitt, hängen zusammen und den heutigen wirklich motivierenden und ermutigenden Text können wir eben nur wirklich verstehen und ergreifen, wenn wir begriffen haben, was ja in den Versen davor ausgesagt worden ist. Und da lese ich jetzt nochmal vor, Epheser 4, die Verse 17 bis 19. Da schreibt Paulus: Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen. Und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daherkommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Also wenn wir diese Verse lesen, dann lesen wir eine ziemlich drastische Diagnose, würde ich jetzt mal sagen, wo uns das Wort Gottes wirklich einen Spiegel vor Augen hält. Wie waren Menschen, wie waren wir, bevor wir an Jesus Christus geglaubt haben, bevor Jesus unser Leben erneuert hat. Der Apostel Paulus greift hier nochmal was auf, was er bereits in Epheser 2 ganz, ganz drastisch ausgedrückt hat, wo er schreibt: Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet, und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Also wieder alles andere als ermutigender Text, wo die Bibel aber ganz, ganz deutlich macht, was heißt es, wenn Menschen ohne Jesus leben? Was ist unser natürlicher, unser angeborener Zustand? Und wenn wir das zusammenfassen, dann heißt es in diesen Versen, wir waren geistlich tot durch die Sünde. Wir haben nach den Maßstäben dieser Welt gelebt. Wir haben unter der Herrschaft Satans, der in dieser Welt regiert, gelebt. Als Kinder des Ungehorsams, in Begierden der eigenen Natur, nach unseren selbstsüchtigen Gedanken, als Kinder des Zorns, als Menschen, die Gott nicht kennen. In der Nichtigkeit des Sinns, ohne Leben aus Gott. Wir waren unwissend, mit verstocktem Herzen. Wir waren abgestumpft, haben in Ausschweifungen gelebt, unrein und habgierig. Also wenn man das liest, diese Auflistung, dann ist es eine ziemlich erschütternde Diagnose, wo Gottes Wort uns einen Spiegel vor Augen hält und wirklich aufzeigt, wie verdorben ist der Mensch von sich aus. Wie verdorben ist der Mensch ohne Jesus, ohne die Rettung durch Jesus. Und da finden wir in der Bibel ganz, ganz viele Stellen, wo es heißt, das Menschenherz ist verdorben von Kind auf. Wo es heißt, dass jeder Mensch Sünder ist, keine Ausnahme. Diese Verse sagen uns nicht, ja, die Epheser, das war halt ein ziemlich schlechtes Volk. Das waren Leute, die waren wirklich verdorben. Aber wir sind nicht so. Oder wir waren nicht so. Diese Verse fordern uns heraus, dass wir wirklich zurückblicken und schauen, wie waren wir ohne Jesus? Wie schaut's oder wie hat es in unserem Herzen ausgeschaut? Wir alle sind damit gemeint. Das macht der Apostel Paulus ganz deutlich, nur mit diesen zwei Versen hier, wo er eben klar sagt, wir alle haben früher so gelebt. Der Apostel Paulus schließt sich hiermit ein. Er sagt nicht, ihr schlimmen Epheser, ihr schlimmen Heiden, sondern er sagt ganz, ganz klar, wir alle haben einst so gelebt. Und dann kommt es eh ziemlich deutlich heraus, wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. Wo der Apostel Paulus einfach durch den Heiligen Geist klar macht, wir alle haben in diesem egoistischen, von Gott getrennten Zustand gelebt. Medizinisch ausgedrückt könnte man behaupten, oder medizinische Diagnose wäre nicht eine einfache Erkältung, ein bisschen Schnupfen, sondern eine tödliche, unheilbare Krankheit, ohne Hoffnung. Und das ist der Zustand, den das Wort Gottes ganz, ganz klar beschreibt. Ohne Gott, ohne Jesus befinden wir uns in einem trostlosen, hoffnungslosen, aussichtslosen, ja, verzweifelten Zustand. Unter der Herrschaft Satans, gefangen von den Sünden, gefangen von den eigenen Sehnsüchten und Begierden. Ein Leben, das uns, ja, das Leben von anderen kaputt macht und zerstört. Das ist ganz, ganz klar beschrieben in diesen Versen und ist ganz wichtig, dass wir das wirklich verstehen. Erstens, dass wir ergriffen sind davon, was Jesus für uns alles getan hat, was Jesus uns alles geschenkt hat, gerade in diesen ersten drei Kapiteln vom Epheserbrief, wo so viel erwähnt worden ist, was haben wir in Christus? Was für eine herrliche Hoffnung haben wir in Christus? Wie hat Jesus unser Leben neu gemacht? Wir sollen aber auch ergriffen sein von diesen Versen, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, wie verloren sind die Menschen, die Jesus nicht kennen. Unsere Nachbarn, unsere Freunde, Verwandte, Menschen in unserer Stadt, in unserem Land, Menschen in anderen Ländern, wo sie vielleicht noch nie von Jesus gehört haben. Wie sehr sind wir ergriffen, wenn wir lesen, wie verloren, wie verzweifelt diese Menschen sein müssten ohne Jesus. Wie ergriffen sind wir davon, vor allem wenn wir jetzt ergriffen haben, was Jesus für uns getan hat, wie er uns gerettet hat, wie er uns befreit hat, dass wir das dann eben auch weitergeben und weitersagen. Und jetzt kommen wir eben zum heutigen Abschnitt, zum heutigen Text. Da schreibt Paulus, ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Und im Neuen Testament, da sehen wir an Jesus, dass er komplett anders gelebt hat, wie das, was wir jetzt gelesen haben. Dass Jesus eben nicht nach seinen eigenen Sehnsüchten, nach seinen eigenen Wünschen und Begierden gelebt hat, sondern dass Jesus immer gesagt hat, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, Vater. Dass Jesus nicht gelebt hat, um möglichst weit voranzukommen, die Ellbogen einzusetzen, zu schauen, dass er selber Karriere macht und einmal wirklich sein Glück erreicht, sondern Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um zu dienen und die zu suchen, die verloren sind. Bei Jesus sehen wir auch, dass er eben nicht gesündigt hat, dass er eben nicht falschen Begierden nachgegangen ist, sondern er war komplett sündlos, er war heilig. Aber bei Jesus sehen wir auch, er hat als Mensch dieses Leben nicht aus eigener Kraft geführt, sondern er hat immer wieder gesagt, alles, was ich tue, tue ich aus der Kraft des Vaters heraus. Alles, was ich tue, tue ich in der Abhängigkeit vom Vater. Ich tue nichts ohne meinen Vater. Das war das, was das Leben von Jesus geprägt und ausgezeichnet hat. Und Jesus hat gelebt, damit wir Gott erkennen, damit wir verstehen und sehen, wer ist Gott und wie ist Gott. Jesus sagt selber von sich, wer mich sieht, der sieht den Vater. An dem, wie Jesus gelebt, wie er geredet, wie er gehandelt hat, können wir Gott erkennen, können wir erfahren, wer Gott ist. Ist Gott nicht mehr fern, ist Gott nicht mehr weit. Und wie es hier eben heißt, ihr habt Jesus so kennengelernt, ihr seid auch unterrichtet worden in seiner Lehre. Jesus hat seinen Jüngern nicht nur etwas vorgelebt, sondern er hat sie auch geschult, er hat sie gelehrt. Er hat ihnen auch gesagt, dass sie sich an seinem Leben orientieren sollen. Er hat ihnen gesagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Oder im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 5 heißt es, Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Also wir sollen untereinander so miteinander umgehen, wie es Jesus Christus uns vorgelebt hat. Wir sollen uns erfüllen lassen mit seiner Liebe, mit seiner Güte, mit seiner Barmherzigkeit und sollen anderen Menschen so begegnen. Oder es heißt eben auch, da lese ich jetzt nur den letzten Teil vor, wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet, so zu leben, wie Jesus gelebt hat, in 1. Johannes 2, 5 bis 6. Und da gibt es noch viele, viele Verse, wo Jesus seine Jünger auffordert, ihm nachzufolgen, sich an seinem Leben zu orientieren, so zu leben wie er. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich solche Verse lese, dann kann man das erstmal erschlagen. Dann denke ich mir, wie soll ich leben wie Jesus? Wie soll ich anderen Menschen so begegnen wie Jesus? Das kann ich nicht. Jesus ist perfekt, Jesus war vollkommen. Er ist Gottes Sohn, er ist absolut heilig. Aber Jesus hat gesagt, ihr sollt so leben. Und warum ist das möglich? Das haben wir jetzt im Epheserbrief schon öfter gehört. Und auch der Tobi hat das letzte Woche beim Allianzgottesdienst gesagt. Das Geheimnis bzw. die Antwort darauf ist, Christus lebt in mir. Wir sind in Christus. Das zieht sich vor allem durch den Epheserbrief so durch. Das zieht sich durch das komplette Neue Testament durch. Christsein heißt in Christus sein. Das Leben als Christ bedeutet, Jesus möchte sein Auferstehungsleben in mir als einzelnen Gläubigen, in uns als Gemeinde leben. Wir sind sein Leib, wir stehen ihm zur Verfügung und er möchte sein Leben durch uns leben. Er möchte, genauso wie er damals gelebt hat, möchte er heute durch jeden von uns leben. Und das ist eben das, wie es möglich wird. Wichtig ist aber, dass wir verstehen, da hat eine große Umwandlung stattgefunden. Das ist, wie es der Roland auch vor 2 Wochen gepredigt hat, vor allem was jetzt danach kommt, in den nächsten Versen von Kapitel 4 und 5, das ist kein christlicher Moral- und Verhaltenskodex. Das sind keine Sammlungen von Geboten, wo wir jetzt probieren sollen, als Christen halt unser Leben zu verbessern. Ein bisschen weniger zu sünden, ein bisschen mehr gute Werke zu machen, weniger zu lügen, dafür eher die Wahrheit und Ermutigendes zu sagen. Wir bessern uns langsam. Darum geht es nicht. Sondern es heißt hier, ihr wurdet gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit ins Verderben stürzt. Der alte Mensch soll abgelegt werden. In anderen Stellen wird es deutlicher. Das ist etwas, was hier beschrieben wird. Das ist geschehen. Der alte Mensch wurde abgelegt. Wenn wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, wenn wir Buße getan haben, wenn wir umgekehrt sind und ihn in unser Leben aufgenommen haben, dann haben wir unseren alten Menschen abgelegt. Dann ist da eine Wiedergeburt hat stattgefunden, wie es die Bibel sagt. Und wir haben durch Jesus Christus neues Leben empfangen. Hier wird noch einmal gesagt, wir geben dann nicht mehr diesen trügerischen Begierden nach. Es wird sehr gut beschrieben, trügerische Begierden, die uns schlussendlich ins Verderben stürzen. Das ist das, was das Leben von Menschen ohne Jesus prägt. Man strebt den eigenen Begierden nach, man probiert seine eigenen Wünsche zu erfüllen, seine Sehnsüchte zu stillen. Man will von allem immer mehr, aber im Endeffekt füllt es einen nicht aus. Das ist das, was man immer wieder mitbekommt, dass gerade in unseren Wohlstandsländern hier in Europa, wo man zu den Stars aufblickt, zu den Schauspielern, zu den Sportlern, wo man denkt, die haben alles, wo man dann mitbekommt, es sind viele, viele von ihnen, die komplett abstürzen, die in Drogen- oder Alkoholsucht enden, die sich umbringen, wo man genau das sieht. Dieses Leben nach den eigenen selbstsüchtigen Begierden, das sind trügerische Begierden, die uns schließlich ins Verderben führen. Das ist etwas, was einen nicht ausfüllt. Deutsche Rockband, die Toten Hosen, haben das in einigen ihrer Lieder ausgedrückt. Da singen sie zum Beispiel, warum werde ich nicht satt? Aus Rücksicht und Nächstenliebe und Nachsicht vor vielen Geschwistern spiele ich das Lied jetzt nicht vor. Aber sie singen, ich habe alles. Ich habe Autos, ich habe Geld, ich habe Partys, ich habe Drogen, ich habe Frauen. Aber ich werde nicht satt, das füllt mich nicht aus. Oder im anderen Lied singen sie, nichts bleibt für die Ewigkeit. Egal was ich habe, egal was ich mir gönne, was ich mir leiste, was ich mir kaufe. Meine Lebensuhr tickt und wenn ich sterbe, kann ich nichts, absolut nichts mitnehmen. Und das sind nicht die einzigen, die diese Erfahrung gemacht haben, die das erleben, sondern so geht es jedem Menschen, der eben an Jesus, an diesem Leben, das Jesus anbietet, vorbeilebt. Und deswegen macht uns die Bibel ganz, ganz deutlich, wenn wir an Jesus glauben, dann gibt es einen Bruch mit diesem alten Leben. Dann heißt es hier in Galater 2, 19 bis 20, in Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr ich lebe, ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Das ist diese absolut entscheidende Stelle, dass wir das wirklich von Herzen begriffen haben. Unser alter, sündiger, von Begierden, von Egoismus geprägter Mensch, dieser alte Mensch, dieser alte Adam, wie er im Neuen Testament genannt wird, ist mit Christus gekreuzigt worden. Das war ein Leben, das war aufgrund von Gottes Gesetz zum Tode verurteilt. Das war ein Leben, das hat Gott wirklich mit Christus gekreuzigt, ans Kreuz schlagen lassen. Aber es ist nicht dabei geblieben, sondern wir sind mit Jesus auch auferstanden. Oder im Kolosser 3, Vers 3, denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Wo auch nochmal sichtbar wird, was da für eine Veränderung stattgefunden hat. Dieses Leben, das früher von der Welt, vom Geist dieser Welt geprägt war, vom Natürlichen, vom Materiellen, vom Egoistischen, ist gestorben, mit Christus gestorben. Und durch ihn haben wir neues Leben empfangen. Oder eben die ganz bekannte Stelle in Römer 6, wo das mit der Taufe gut beschrieben wird. In der Taufe wird es symbolisiert. Beim Untertauchen, der alte Mensch, das alte Ego, der Mensch ohne Jesus stirbt. Und beim Auftauchen wird symbolisiert, mit Christus sind wir aber auch auferstanden. Durch Christus haben wir neues Leben. Und wie es hier heißt, wir sind der Sünde gestorben. Dem Herrschaftsanspruch der Sünde sind wir gestorben. Das heißt nicht, dass mit einem Fingerschnippen wir plötzlich perfekte, heilige Menschen sind. Das wissen wir alle, das erfahren wir alle jeden Tag. Das ist nicht so. Aber, wie es hier heißt, gegenüber dem Herrschaftsanspruch der Sünde. Die Bibel sagt uns, ohne Jesus waren wir Sklaven der Sünde. Wir waren Gefangene, wir mussten sündigen, wir konnten gar nicht anders. Wir waren gebunden. Aber von diesem Herrschaftsanspruch, von dieser Macht, hat uns Jesus Christus befreit. Er hat für unsere Schuld, für unsere Sünde bezahlt. Er hat uns da rausgerissen. Und er möchte uns alles geben, das haben wir auch schon gehört. Er möchte uns alles geben, was nötig ist, damit wir so leben können, wie es Gott will. Nicht aus eigener Kraft, aber Christus in uns möchte durch uns leben, sein Leben führen. Das ist das, was wir auch bei Galater 5 dann sehen. Eben die Frucht des Geistes gegenüber der Frucht des Fleisches. Dieser Mensch ohne Jesus. Wo man sieht, die Veränderung findet statt, aber es sind nicht wir selber, die bessere Menschen werden, sondern es ist Christus durch seinen Heiligen Geist, der in uns lebt, der in uns wirkt. Und dann eben das neue Leben Christus in uns. Epheser 4, eben jetzt die Verse 23 bis 24. Ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Auch hier ist wieder etwas, ihr werdet erneuert, wo eben gesagt wird, das geschieht an uns. Der Heilige Geist wirkt in uns, der Heilige Geist spricht durch Gottes Wort zu uns. Er zeigt uns die Dinge in unserem Leben auf, die verändert gehören, die er neu machen will. Und im Griechischen wird das hier ein bisschen deutlicher, wo man sieht, dieses Ablegen des Menschen ist eine punktuelle, ist eine einmalige Handlung. Das ist geschehen, als wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Dieses Erneuern, das Griechische drückt eine immer wiederkehrende Handlung aus. Das ist der Heiligungsprozess. Der wird nie abgeschlossen, bis wir bei Jesus Christus sind, bis er wiederkommen wird. Dieser Heiligungsprozess, der zieht sich durch unser ganzes Leben, wo wir vorankommen sollen, wo wir Gott an uns arbeiten lassen sollen. Es geschieht nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein ganz langer Weg. Aber dann hier werden die Kennzeichen des neuen Menschen dargestellt. Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das soll das Kennzeichen unseres neuen Menschen sein. Das soll das Kennzeichen sein, wenn Jesus Christus in uns lebt, wenn Jesus Christus sein Leben durch uns lebt, dann sollen andere Menschen ihn an uns erkennen. Und Paulus drückt es im Korintherbrief, im zweiten Korintherbrief nochmal ganz, ganz klar aus, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir in Christus sind, dann ist etwas ganz, ganz neu geworden. Ja? Wir haben ein komplett neues Leben. Etwas ganz Neues, etwas vollkommen Neues, es wird im Griechischen nochmal deutlicher, hat begonnen. Es ist nicht so, dass Jesus unser altes Leben hernimmt und sagt, ich renoviere das ein bisschen. Ich arbeite an ein paar Fehlern und Schwächen, sondern wo er sagt, na, der alte Mensch, der muss sterben und etwas ganz, ganz Neues muss beginnen. Und dann können wir eben wie Paulus auch sagen, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist aber die Herausforderung, der wir uns auch stellen müssen. Wo ich mir immer wieder mal frage, kann ich das wirklich so unterschreiben? Ist es wirklich so, dass ich ehrlich sagen kann, ich lebe mein Leben gar nicht aus eigener Kraft, aus eigener Leistung heraus, sondern ich bin vollkommen von Jesus Christus abhängig. Bekannter Prediger hat einmal die herausfordernde Frage gestellt, was wäre und was würde sich konkret an unserem Leben verändern, wenn Jesus Christus nicht auferstanden wäre? Wo würden wir in unserem Alltag ganz, ganz konkret merken, Jesus lebt nicht. Jesus lebt nicht in mir. Das ist die große Herausforderung, der ich mir auch gegenüberstehe. Oft ist es so, dass mein Wochenplan ist so gefüllt, ich lebe halt mein Leben. Aber wo merke ich ganz, ganz konkret, dass Jesus in mir ist, dass Jesus in mir lebt, dass Jesus sein Leben in mir lebt? Wo ist mir das völlig bewusst, dass nicht ich lebe, sondern dass Jesus in mir lebt? Dass mein Leben wirklich ihm gehört? Und da will uns Gottes Wort herausfordern. Gottes Wort will uns aber auch ermutigen, indem uns gerade im Neuen Testament so klar gezeigt wird, was wir alles in Jesus und durch Jesus haben. Nicht nur im Epheserbrief, sondern auch in vielen, vielen anderen Stellen. Und es ist so wichtig, dass wir begriffen haben, dass wir wirklich von Herzen begriffen haben, wer sind wir in Jesus? Was ist unsere neue Identität? Und erst wenn wir das ergriffen haben, kommen wir auch dazu, dass wir dann die praktischen Anweisungen, die in den nächsten Wochen in den Predigten kommen werden, dass wir das dann ausführen, dass wir wirklich so leben, weil wir ergriffen haben, wir sind neue Menschen. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, wir sind Geheiligte. Und da lese ich jetzt einfach ein paar Stellen vor. Also ich lese nicht die einzelnen Verse vor, sondern nur die Aussagen zusammengefasst. Was sagt uns Gottes Wort über unsere neue Identität? Wer bin ich in Christus? Ich bin das Salz der Erde. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin eine Rebe am Weinstock, ein Kanal des Lebens Christi. Ich bin Christi Freund. Ich bin von Christus erwählt und berufen, Frucht zu bringen. Ich bin ein Diener der Gerechtigkeit. Ich bin Gottes Knecht. Ich bin ein erbberechtigtes Kind Gottes und Gott ist mein geistlicher Vater. Ich bin ein Miterbe Christi und teile sein Erbe mit ihm. Ich bin ein Tempel, eine Wohnung Gottes. Sein Geist und sein Leben wohnt in mir. Ich bin mit dem Herrn verbunden und ein Geist mit ihm. Ich bin ein Glied am Leib Christi. Ich bin eine neue Kreatur. Ich bin versöhnt mit Gott und Botschafter des Wortes der Versöhnung. Ich bin ein Heiliger. Ich bin Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Ich bin ein Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenosse. Ich bin ein Gefangener Christi. Ich bin heilig und gerecht vor Gott. Ich bin ein Bürger des Himmels. Ich bin verborgen mit Christus in Gott. Ich bin ein lebendiger Ausdruck von Christi Leben, weil er mein Leben ist. Ich bin ein Auserwählter Gottes, heilig und geliebt. Ich bin ein Kind des Lichts und nicht der Finsternis. Ich bin ein Teilhaber Christi, nehme Teil an seinem Leben. Ich bin ein lebendiger Stein, der mit anderen zusammen von Jesus Christus zu einem geistlichen Haus gebaut wird. Ich bin ein Mitglied des auserwählten Geschlechts, der königlichen Priesterschaft, des heiligen Volkes des Eigentums. Ich bin ein Fremdling und Pilger in der Welt, in der ich jetzt lebe. Ich bin ein Feind des Teufels. Ich bin ein Kind Gottes und werde Christus gleich sein, wenn er wiederkommt. Es war jetzt nur eine kleine Auswahl, aber man kann nur sagen, wow, man kann nur sprachlos dastehen und wirklich ergriffen sein von dem, wer sind wir? Zu wem hat uns Jesus gemacht? Wer ist Christus in mir? Wer bin ich durch Jesus? Und das müssen wir uns immer und immer wieder bewusst machen, wer wir eigentlich sind. Und dann können wir, so wie es Paulus in Epheser 4 zu Beginn schreibt, darum fordere ich euch auf, würdig gemäß dem zu wandeln, wer ihr seid. Lebt nun so, dass es eurem neuen Leben entspricht. Deswegen betont er das immer wieder und ermahnt uns und sagt, bitte Leute, bitte Geschwister, lebt wirklich so, wie ihr sein sollt, wie ihr in Christus seid. Gebt ihm Raum und verhaltet euch dem würdig. Das ist so wie in dieser bekannten Geschichte, wo ein obdachloser Bettler auf der Straße herumzieht und Essen aus dem Müll sucht und wo ein reicher König ergriffen ist von diesem Schicksal, dieses armen Menschen. Und der König nimmt diesen Bettler zu sich, nimmt ihn auf in seinen Palast, nimmt ihn auf in seine Königsfamilie, adoptiert ihn, gibt ihm neue Gewänder, sagt, du bist mein Miterbe, du bist ein Erbe von mir, du bist mein Sohn, du isst ab jetzt an meiner Tafel, an meinem Tisch. Für den hat er ein völlig neues Leben begonnen. Er wird sich auch nicht mehr so verhalten wie vorher. Er wird nicht mehr zurückgehen auf die Straße und beginnen, Essen im Müll zu suchen. Das hat er nicht mehr nötig. Das entspricht nicht mehr seinem neuen Status. Er hat ein völlig neues Leben begonnen. Und das ist nur ein schwaches Bild, aber es drückt aus, was auch bei uns stattgefunden hat. Diese große Veränderung, dieser große Tausch, dass wir wirklich wissen, egal wie finster es in meinem Leben war, nicht nur was Schuld, was Sünde betrifft, auch was Angst, was Sorge, was vielleicht Depressionen betrifft, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Die Bibel sagt uns klar, Jesus als Licht kommt in unsere Finsternis. Entschuldigung. Und er ruft uns, er zieht uns mit in dieses Licht. Die Bibel sagt es auch klar, ihr wart früher in der Finsternis, im Reich der Finsternis. Jetzt seid ihr Kinder des Lichts. Ihr seid im Reich von Jesus Christus, im Reich Gottes. Und das können wir wissen. Es gibt keine Finsternis, die für Jesus zu dunkel ist. Es gibt keine Sünde, die zu groß ist. Es gibt keine Probleme, die ihn überwältigen und überfordern. Ich kann Jesus darum bitten, dass er meine Finsternis wegnimmt und mein Leben neu macht. Und dann werden wir dazu aufgefordert, wirklich auch dementsprechend zu leben. Das soll uns, Gottes Wort will uns begeistern dafür, wirklich für Jesus zu leben, wie es hier in der Römerstelle auch heißt. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Christus Jesus für Gott lebt. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat. Und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Und genau darum geht's. Das haben wir auch vorher gesungen. Wir haben gesungen, Jesus, du bist mein König. Was heißt das, dass Jesus mein König ist? Das heißt, dass Jesus derjenige ist, der über mein Leben bestimmen darf, der mein Leben regieren soll. Hier ist ganz, ganz klar gesagt, wir sollen ihm keinen Bereich unseres Lebens vorenthalten. Es ist nicht so, dass Jesus nur an bestimmten Bereichen in unserem Leben wirken will, wenn wir sonntags in die Gemeinde gehen oder unter der Woche in den Hauskreis, sondern Jesus möchte der Herr meines ganzen Lebens sein. Mein altes Leben ist gestorben, meine eigenen Sehnsüchte, meine eigenen Wünsche habe ich abgegeben. Und ich möchte beten, so wie Jesus gebetet hat, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich möchte mein Leben Jesus zur Verfügung stellen, als Werkzeug, wie sie heißt, dass er es gebrauchen kann, dass er es verwenden kann zum Segen für viele, viele andere. Oder wie wir auch vorher gesungen haben, wir leben für die Ehre unseres Herrn. Wir leben, damit Gott in unserem Leben und durch unser Leben verherrlicht wird. Es soll uns immer wichtiger werden, wie stellen wir Jesus dar. Es soll uns wichtiger werden, wie präsentieren wir Jesus. Wir sollen ein Ebenbild Gottes sein, sagt es die Heilige Schrift über uns. Und das soll uns wichtig sein. Das bedeutet nicht, dass jetzt jeder sein Haus verkaufen muss und nach Afrika als Missionar gehen. Aber es kann es bedeuten. Es kann sein, dass Jesus zu jemandem sagt, ich möchte wirklich, dass du zu einem Volk gehst, dass du zu einer Nation gehst, wo mein Name noch nicht bekannt ist. Dass Jesus uns die Frage stellt, bist du bereit, dass du deinen Beruf, dein Geld, dein Haus, dass du alles aufgibst und dass du mir in einem anderen Land dienst? Oder in ein Land zu gehen, wo es lebensgefährlich ist, Christ zu sein. Wie gesagt, das muss nicht sein, aber Jesus möchte von jedem von uns die Bereitschaft, dass wir ihm wirklich unser ganzes Leben zur Verfügung stellen. Dass wir wirklich sagen, ja Jesus, lebe du dein Leben in mir. Lebe du dein Leben durch mich. Das heißt nicht, dass wir unser Leben nicht genießen dürfen. Das heißt nicht, dass wir jetzt nicht mehr auf Urlaub fahren dürfen. Oder ja, unseren Garten schön gestalten sollen. Oder unsere Freizeit gut verbringen sollen. Es geht nur darum, dass wir nicht nur dafür leben. Dass wir nicht nur für unser schönes Haus leben. Dass wir nicht nur leben, um unsere Rückhand im Tennis zu verbessern oder unser Handicap im Golf. Sondern es bedeutet, dass wir für Jesus leben. Dass wir Jesus unser Leben zur Verfügung stellen und ihn ehrlich fragen, was möchtest du, wie möchtest du durch mich wirken, wie möchtest du durch mich handeln? Und dass wir dann wirklich verstehen, wie es hier heißt, er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Und noch einmal, das soll nichts sein, was zu einer Gesetzlichkeit für uns wird. Wo jetzt gesagt wird, okay, ab jetzt muss ich jeden Tag 5 Stunden Bibel lesen, 3 Stunden beten und mindestens 4 Stunden Zeugnis von Jesus geben. Sondern wir sollen uns zeigen lassen, Jesus, was möchtest du? Wie soll ich mein Leben einsetzen? Was möchtest du? Welchen Beruf kann ich machen, dass ich genug verdiene, um meine Familie zu ernähren, dass ich dann noch gut Zeit habe für dich, für dein Reich? Weil es bringt auch nichts, wenn ich 60, 70 Stunden die Woche arbeiten muss, wenn ich dann meinen Freizeitbeschäftigen nachgehe und dann sage, okay Gott, die 2 Stunden, die in meinem Wochenplan noch frei bleiben, die stelle ich dir aber ganz zur Verfügung. Ja, das möchte Gott auch nicht. Sondern das Erste ist, die Ausrichtung ist, wir sollen zuerst für Jesus leben. An dem Platz, wo er uns hinstellt, und wir sollen uns begeistern lassen für dieses Leben, das Jesus durch uns führen will. Dann werden wir all die wunderbaren Verheißungen erleben, die Gott uns gibt. Wo es heißt, wer an mich glaubt, sagt Jesus, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Oder wie wir im Epheserbrief schon gelesen haben, die gleiche Kraft, mit der Gott Jesus Christus vom Tod auferweckt hat, die wurde bereits in unserem Leben wirksam. Mit der gleichen Kraft möchte Gott in jedem und durch uns durchleben. Oder wie Jesus sagt, ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und viel Frucht bringt. Ich habe euch erwählt als Menschenfischer, als meine Botschafter, dass durch euch, durch eure Verkündigung, durch euer Lebensvorbild viele, viele Menschen zum Glauben an Jesus kommen sollen. Und das wünscht sich Gott, dass wir wirklich sagen, das ist unser Wunsch. Wir wollen wirklich Gott kennenlernen. Wir wollen wirklich Jesus näher kennenlernen. Diesen Jesus, der uns so sehr liebt, dass er alles gegeben hat. Diesen König, der für uns gestorben ist und alles abgelegt hat, um uns zu dienen. Und dass wir dann wirklich sagen, dieser König, der das für uns gemacht hat, der hat es wirklich verdient, dass wir ihm unser Leben zur Verfügung stellen. Eben nicht aus Gerechtigkeitsdenken oder aus Gesetzlichkeit heraus, sondern aus Dankbarkeit und Liebe. Amen.